Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Water, cold.
I wonder what else is on the menu. One pan fried catfish.
So klingt es, wenn man sich im 31. Jahrhundert auf der Enterprise ein Glas Wasser und ein frittiertes Seewolffilet materialisieren lässt.
It smells like the real thing. Well, not bad.
Es ist ein alter Menschheitstraum, sich mittels einer Apparatur gebratene Tauben in den Mund fliegen zu lassen. Oder mit einer Wundermaschine schlappe 5 Brote und 2 Fische zu einem Mahl für 5.000 zu vermehren.
Nein.
Louis de Funès staunt als Restaurantkritiker im Film Brust oder Keule über künstliche Fischfilets aus der Geheimfabrik seines fiesen Widersachers. Gerne würde man mit einem gefälligen Automaten wie Petrosilius Zwackelmann sein Leibgericht herbeizaubern und gleich auch noch das Kartoffelschälen dahin outsourcen.
Nein,
doch. Das können Maschinen inzwischen. Genauso wie waschen, spülen, staubsaugen oder Kaffee kochen. Gleich die ganze Versorgung der auf Zufuhr von organischem Material angewiesenen Kreaturen zu automatisieren, hat sich allerdings als schwierig erwiesen. Aber es wird weiter daran gearbeitet.
Küche ohne Koch. Die ewige Wiederkehr des Automatenrestaurants. Ein Feature von Frank Riede und Robert Sonnig.
Die Gegenwart der Zukunft sieht wie in anderen Bereichen auch beim Essen eher trübe aus. Statt eines futuristischen Swoosh-Sounds, mit dem die Mahlzeit gefälligst auf den Tisch gezaubert gehörte, scheppert und klappert die Maschinengastronomie noch gewaltig.
Im Untergeschoss des Virchow-Klinikums, ein Ableger der Berliner Charité, steht ein Essensautomat, der auch gekühlte Getränke bereithält. Insgesamt hat die Klinik ca. 40 solcher Automaten aufgestellt. Die Leiterin der Patienten- und Mitarbeitendenverpflegung, Brit Schulz-Lahmann, erklärt:
Ja, die Geräte funktionieren ganz einfach über Touchscreen, hervorragend. Im Vorfeld lädt man sich die App auf sein Smartphone und wählt dann hier sein Gericht aus. Ob das warme Speisen sind, Snacks etc., alles ist möglich. Und ich klicke mein Wunschmenü oder meine Wunschkomponente hier an. Starte dann den Bezahlvorgang ganz einfach bargeldlos und dann kommt mein Essen, wird mir dann ausgegeben. Ich kann mir das in der Mikrowelle regenerieren zum Zeitpunkt, wann auch immer ich gerne essen möchte. Wir sind sehr zufrieden.
Während der Pandemie wurden diese Automaten angeschafft, als die Kliniken voller Patienten und Personal waren, aber Küchen und Kantinen aus Angst vor Infektionen geschlossen blieben. Die metallenen Kästen auf den Fluren gehören zur neuesten Generation des fast nicht mehr Startups Fuji. .617.000 Verkaufsgetränke und Essensautomaten werden 2022 in Deutschland gezählt. Sie erzielen einen Jahresumsatz von 2,8 Milliarden Euro. Immer noch dominieren dabei klassische Verkaufsgeräte, die neben Getränken schon immer auch haltbare Snacks bereithielten. Jedoch ist seit der Corona-Pandemie ein deutlicher Zuwachs an Automaten für warme Mahlzeiten zu bemerken. Sie sollen die Kantinen ersetzen, die nach Corona oft nicht wieder voll hochgefahren wurden, denn viele Beschäftigte sind im Homeoffice geblieben und das Kantinenpersonal kehrte oft auch nicht mehr zurück.
2016 von 5 Betriebswirtschaftlern und einem Wirtschaftsinformatiker gegründet, ist das Konzept von Fuji recht einfach. Schlichte Verkaufsautomaten mit Kühlfunktion, einem großen Touch-Display und der Möglichkeit, per App bargeldlos zu ordern, spucken Portionen mit vorgekochtem Essen aus, das man dann in der Mikrowelle aufwärmt. Durch die riesigen Touchscreens wirken die Geräte modern und digital, anders als ihre mechanischen Brüder vom Bahngleis. Auch das Marketing des Unternehmens hebt sich von der alten Verkaufsautomaten-Szene ab. Fuji markiert einen Generationswechsel in der Branche, hin zu einer bunten, benutzerfreundlichen Dienstleistung. Aber auch von Fuji ist der Weg noch ein weiter bis zum automatisierten Schlaraffenland-Moment per App-Klick.
Ich glaube, was wirklich ganz besonders an diesem Projekt war, ist, dass wir natürlich das Essen frisch zubereitet.
Der Berliner Gastronom Cookie ist der Zukunft schon öfter recht nahe gekommen. Schon lange vor Lieferando und Uber hat er eine Essensbestell-App programmieren lassen. Cookie heißt eigentlich Heinz Gindullis und führte ab 2016 ein echtes Automatenrestaurant. Mit 19 Jahren kommt er 1992 aus London nach Berlin. Rasch berühmt wird er hier durch seine erste, natürlich illegale Bar in einem Hinterhauskeller und später durch den Club Cookie, der immer neue Locations zwischennutzt.
Aber irgendwann mal war auch Mitte, hat sich auch verändert. Die jungen Leute waren gar nicht mehr in Mitte so aktiv. Und da habe ich dann das Cookies zugemacht und habe daraus das Crackers entwickelt und das Crackers eröffnet.
In den Nullerjahren wechselt Cookie also zum Fine Dining, betreibt seit 2007 Deutschlands erstes vegetarisches Sternerestaurant, das Cookies Cream, sowie seit 2014 das informellere Restaurant Crackers, wohin es bis heute die Jeunesse Dorée der Hauptstadt zieht und wo die Digitalwirtschaft mit Ministerialen feiert. Und weil Cookie ein unruhiger Geist geblieben ist, der sich seinen Pioniergeist aus den 90ern bewahrt hat, betreibt er zwischen 2016 und 2021 ebenfalls in Berlin-Mitte zusammen mit einem großen deutschen Softwareunternehmen auch noch ein Automatenrestaurant, die Data Kitchen.
Und da ist dieses Automaten, dem Data Kitchen, war halt ein sehr hochmodernes Automaten, also es bestand aus, glaube ich, 24 Bildschirme, wo man auch den Namen drauf projizieren konnte. Das heißt, du konntest durch den Bildschirm schauen, konntest die Gerichte, die dann im Automaten fertig waren, für deine Abholung bereit waren, konnte man dann richtig schon sehen. Und was kann man da alles machen? Und es war natürlich klar, wir wollen das Besondere, was ich ja immer verkörper, ein sehr hochwertiges Essen, hochwertige Qualität, verbinden mit einem schnellen Mittagessen. Und daher haben wir eine App entwickelt, wo man von zu Hause aus, vom Büro aus oder auch vor Ort seine Bestellung aufgeben konnte. Das war damals in 2016 noch nicht so üblich.
Die Data Kitchen ist für einige Zeit eine angesagte Adresse. Dabei handelt es sich nüchtern betrachtet bei ihr nur um die dezente digitale Weiterentwicklung eines sehr alten Konzeptes, das seine Wurzeln im 19. Jahrhundert hat. Und dessen allererste Vorläufer genau genommen sogar bis in die Antike zurückreichen.
Zwischen 300 und 200 vor Christus lehrte an der Alexandrinischen Schule in Ägypten ein gewisser Heron, genannt Mechanicus. Er schrieb das Werk Automata, die antike Urschrift aller Automation, worin theoretische Grundlagen dargestellt sind und erste Automaten. Der Tempeltüren-Öffnungsautomat etwa und der Weihwasserautomat.
So richtig Fahrt nimmt das Automatengewerbe dann aber erst wieder mit der Industrialisierung im späten 19. Jahrhundert auf. Erste Verkaufsautomaten für Postkarten und Bücher werden in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien entwickelt. Der Kölner Schokoladenproduzent Ludwig Stollwerk sieht 1886 in New York eine Maschine mit Münzeinwurf für Tutti Frutti Chewing Gum. Stollwerk begreift unmittelbar die Chancen, die ein personalloser Verkauf seiner Schokoladen rund um die Uhr bietet. Kurz darauf baut er mit dem Berliner Ingenieur Silaf und dem Gaggenauer Herdfabrikanten Bergmann eigene Geräte, die bereits über ein Münzprüfsystem verfügen. Bereits 1890 werden über 18 Millionen Tafeln Stollwerk-Schokolade aus diesen Merkur-Automaten verkauft. Die 1894 von Stollwerk gegründete Deutsche Automatengesellschaft konzipiert aber auch Automaten zum Verkauf von Parfum, Fahrkarten und sogar Toilettenpapier.
1896 lädt der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller zur Gewerbeausstellung in Treptow ein. Erstaunliche 7 Millionen Besucherinnen und Besucher wollen dabei sein. Hier eröffnen Stollwerk und Co. das weltweit erste Automatenrestaurant, in dem die Besucher Münzen in Schlitze werfen, sich daraufhin eine gläserne Klappe öffnet und die dahinter befindlichen Speisen freigegeben werden. Es gibt Stullen, Kuchen oder aufwendigere Mahlzeiten, die hinter den Klappen wahlweise kaltgestellt oder warm gehalten werden. Zubereitet werden sie in einer dahinter befindlichen Küche. Stolz schreiben die Betreiber auf die Außenwände des Restaurantgebäudes elektrisch-automatisch. Denn elektrisch wird gekocht und automatisch serviert. In 5 Monaten setzt man insgesamt etwa 600.000 Mark um. Eine für die damalige Zeit unglaubliche Summe. Und das ganz ohne kellnerndes Personal. 1898 gründet Stollwerk nach einem weiteren Testlauf eines Restaurant-Automatik auf der Brüsseler Weltausstellung die Automaten-Restaurant-Kette Automat GmbH. Innerhalb weniger Jahre entsteht ein Filialnetz von 34 Automaten-Restaurants in allen Großstädten Deutschlands. Davon jeweils 5 in Köln und Berlin. Dazu 9 weitere in europäischen Städten wie Oslo, Basel oder Lyon. Just around the corner, there's a rainbow in the sky. So let's have another cup of coffee and let's have another piece of pie.
1902 eröffnet in Philadelphia das erste Automat Restaurant der Vereinigten Staaten. Die US-Firma Horn & Hardart hatte von Stollwerk die Lizenz erworben. So sieht 1910, lange vor McDonald's, die erste New Yorker Filiale aus wie die in Saarbrücken oder Genf. Wuchtige Automaten mit Jugendstil-Ornamenten, eingebettet in ein von heute aus gesehen etwas plüschiges Corporate-Design.
Mit dem Ersten Weltkrieg freilich enden diese Erfolgsjahre der Automatenwirtschaft, zumindest in Deutschland. Bereits im März 1923 erinnert sich die Vossische Zeitung mit leichtem Kopfschütteln an den Automaten als Symbol einer untergegangenen Epoche.
Unter Wilhelm dem Letzten siegte der Automat in Deutschland. Der Automat im weitesten Sinne. Am grauenvollsten waren die Automatenrestaurants. Für 10 Pfennig klappten die Schalen nach einer Umdrehung zur Öffnung herab und lieferten jeden erdenklichen Brötchenbelag. Man stellte leere Tassen unter die kleinen Hähne und auf den gütlichen Zuspruch des eingeworfenen Nickels floss der Kaffee und die noch dünnere Schokolade. Diese Automatenküche des kleinen 10-Pfennig-Mannes roch beständig nach einem schauderhaften Gemisch von Kaffee, Gardinen, gezwiebeltem Hackfleisch und Bier, vermischt mit dem Duft trocknender Regenmäntel.
Technischer Fortschritt kennt bekanntlich immer nur eine Richtung. Kulturelle Entwicklungen hingegen vollziehen sich in anderen Rhythmen. Und so firmiert das Automatenrestaurant seit bald 130 Jahren zwar immer irgendwie als Zukunftsversprechen. Seine Geschichte unterliegt gleichwohl starken Wellenbewegungen. Billige Arbeitskräfte gibt es nach dem Weltkrieg plötzlich wieder zur Genüge. Dass in der Gastronomie damals eine Detechnisierung erfolgt, hat aber noch einen zweiten, denkbar banalen Grund: die Inflation. Auf Millionen und Milliarden, ja überhaupt auf Geldscheine, sind die Maschinen nicht umzustellen.
Mit Einführung der Rentenmark 1924 funktionieren die Automaten zwar wieder mit Münzen, aber diese Konsolidierung wirkt nur kurzfristig. Nach der sogenannten Machtergreifung reglementieren die Nationalsozialisten die Automatennutzung, da sie angeblich Arbeitsplätze gefährde und außerdem rüstungswichtigen Stahl verschwende. Ab 1934 dürfen keine neuen Automaten in Betrieb genommen werden und alte auch nur zu offiziellen Öffnungszeiten in Verkaufsräumen genutzt werden.
In Amerika hat man diese Probleme nicht. 1941 betreibt Horn & Hardart stolze 157 Automat Restaurants, davon allein 50 in New York. Die Gastromaten bringen es weit, sogar ins Kino.
Da ist sie. Wer? Also das Mädchen, das ich nass gespritzt habe.
Wo?
Sie ist gerade ins Automatenrestaurant gegangen.
In der amerikanischen Filmkomödie von 1962, That Touch of Mink, auf Deutsch Ein Hauch von Nerz, schafft es The Automat nach Hollywood. Doris Day spielt eine arbeitslose Junggesellin, die ihre Freundin auf deren Arbeitsstelle in einem New Yorker Automat besucht.
Wo steckst du? Hier zwischen den Gurken.
Die Szene zeigt nicht nur das moderne Ambiente, in dem man bei Horn & Hardart sein Lunch aus den Klappen ziehen konnte. Sie offenbart zugleich, dass es sich bei dieser Art von Automatenrestaurants um Potjemkinsche Dörfer handelt, in denen hinter einer mechanischen Kulisse dann doch keine Maschinen kochen, sondern wie eh und je eine Kochbrigade aus Fleisch und Blut.
Du bist heute der erste Mensch, der mich anlacht. Die anderen haben Hunger und schlechte Laune. Was soll es denn sein? Hühnerpastete oder Puttenkeule?
Huhn.
Für die Beschäftigten scheint damals das Automatenrestaurant, zumindest wie Hollywood es zeigt, keine größere Bedrohung ihrer Arbeitsplätze darzustellen. Vielleicht kann es auch deshalb sogar am ideologisch anderen Ende der vom Kalten Krieg zerrissenen Welt als Zukunftsversprechen wiederkehren.
In Berlin, Hauptstadt der DDR, öffnet 1954 am Alexanderplatz der Automat-Imbiss im Alexanderhaus. Er ist Teil der DDR-Handelsorganisation HO und soll die Konkurrenzfähigkeit des real existierenden Sozialismus auch in kulinarischen Fragen zur Schau stellen. Eine bunt blinkende Leuchtschrift sorgt für futuristisches Design. Aus den Erfahrungen der Inflationszeit hat man indes gelernt. Die wahrscheinlich aus eigener DDR-Fabrikation stammenden Automaten sind nicht mit Geldmünzen zu füttern. Stattdessen sind messingfarbene Wertmarken zu erstehen, die die Maschinen gegen die Unbill von Preisschwankungen immunisieren. Böse Zungen behaupten, dass es für diesen Zwangsumtausch noch einen anderen Grund gibt. Das im Umlauf befindliche Silbergeld der Ostmark ist in Wirklichkeit aus Aluminium und damit im Wortsinne zu leichtgewichtig, um die Mechanik der Automaten in Gang setzen zu können.
Aus dem Westen der Stadt sind vergleichbare Projekte nicht überliefert. Einzig Mies van der Rohe versieht die Cafeteria in seiner neuen Nationalgalerie 1968 mit einer Automatenwand, die allerdings nicht lange bleibt.
Auch auf der anderen Seite des Atlantik bleibt von der legendären Horn & Hardart-Kette nichts übrig. Nur ein Dokumentarfilm. Die letzte Filiale schließt 1991 in New York. In The Automat von 2021 erinnern sich prominente New Yorker, die das Automatenrestaurant von Kindheit an begleitet hat. Ex-Außenminister Colin Powell, die jahrzehntelange Richterin am Supreme Court, Ruth Bader Ginsburg oder Mel Brooks, Regisseur, Autor und Schauspieler, der das Automat und dessen unvergleichlichen Kaffee besingt. Nothing like the coffee at the Automat. Mit dem Verschwinden des letzten Automat in New York schien ein klapperndes Kapitel Wirtschaftsgeschichte abgeschlossen. The Automat. Aber Totgesagte leben bekanntlich häufig länger.
Der Terminus technicus, Gemeinschaftsverpflegung, bezeichnet gastronomische Einrichtungen von Kantinen, Mensen und so weiter. Hier sind die wirklichen Big Player der Gastronomie fast unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit unterwegs. Einer davon ist das Deutsche Studierendenwerk. Sarah Schmid ist Referatsleiterin der Hochschulgastronomie des Verbandes.
Also wir sind schon mit die Größten, was die Studierendenverpflegung angeht. Also wir haben ja 57 Studierendenwerke bundesweit und darunter haben wir viele, viele Mensen und Cafeterien und Kaffeebistros, Kaffeebars, also verschiedene Angebote, Standorte und Betriebe. Und es wird meistens unterschätzt. Ne? Wir verpflegen ja insgesamt in Deutschland ungefähr 2,9 Millionen Studierende täglich bundesweit.
Diesen Auftrag in 400 Mensen mit 250.000 Plätzen an 200 Hochschulen zu erfüllen, ist seit der Pandemie nicht einfacher geworden. Zwar nehmen Studierende das Mensa-Angebot wieder verstärkt wahr, dennoch merken auch die Mensen, dass es an den Randtagen Montag und Freitag leerer bleibt. Weil Lehrveranstaltungen öfter hybrid oder komplett online stattfinden. Das versucht man auch durch Einsatz von KI planbar zu machen. Zum Beispiel zusammen mit dem Startup Delicious Data.
Die haben eine KI entwickelt, die Absatzprognosen für die Mensen und Cafeterien macht. Ne? Und da wird halt geguckt anhand von Daten, wie ist das Wetter, welcher Tag und so weiter, mit KI dann geschaut, wie viel kommen heute in die Mensa essen und wie viel musst du eigentlich vorbestellen, dass nicht zu viel bestellt wird an Lebensmitteln, die dann nicht am Ende weggeschmissen werden müssen. Also das war eher so der Hintergrund dabei, Nachhaltigkeit, also dass man schaut, man produziert nur so viel, wie auch gegessen wird.
Mittlerweile denkt man bei den Studierendenwerken deshalb technisch sogar noch weiter. Denn auch hier kennt man postpandemisch das Thema Personalmangel. Zur Lösung dieses Problems denkt man in verschiedene Richtungen, unter anderem auch an Kochroboter.
Also es wird sicherlich kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber es wird nicht das Personal ersetzen komplett, sondern ich sehe jetzt gerade den Stand der Kochroboter, die sind jetzt auch noch, glaube ich, noch in der Entwicklung so ein bisschen, noch nicht so weit, dass sie die komplette Küche in der Mensa übernehmen würden. Aber sie können zuarbeiten, ja, also was irgendwie so Salatschalen angeht, einfache Pasta, Reisgerichte, Footballs. Also da wird sich auf jeden Fall schon Gedanken gemacht, aber die sind halt sehr teuer in der Anschaffung, muss man auch sagen.
Fachkräftemangel ist in der Geschichte des Automatenrestaurants immer wieder ein Motor der Entwicklung gewesen. Die so erzielten Optimierungen beschränkten sich aber immer auf den Service. Hinter den Automatenwänden wurde weiter so personalintensiv geschnippelt und gebrutzelt wie in der traditionellen Küche.
Daran, dass das möglicherweise schon sehr bald anders aussehen könnte, arbeitet das Hamburger Start-up Good Bites. Es wurde erst 2021 von 3 Robotikingenieuren aus der Luft- und Raumfahrttechnik gegründet, die sich ärgerten, dass sie am Ende eines sehr langen Arbeitstages immer nur pappige Pizza bestellen konnten. Roboter-Nerds interessieren sich für Tätigkeiten, die sich oft wiederholen und keine zu komplexen Bewegungen aufweisen. Wie vieles in der Küche. Kevin Deutmark ist einer der Gründer.
Könnten Roboter dort Sinn machen? Deswegen haben wir dann vor 2,5 Jahren angefangen, erstmal mit ganz vielen Gastronomen auch zu sprechen, weil wir auch dachten, dass jeder erstmal sagen wird, ach, geh mir weg mit solchen Maschinen, hier wird per Hand gekocht und was ist denn mit der Emotionalität? Wir waren dann aber schon teilweise sogar, muss ich ehrlich gestehen, war ich schockiert, wie positiv das Feedback war, dass der Fachkräftemangel halt schon so hart einschlägt, dass die Leute schon kaum eine andere Wahl haben, als mittelfristig mit solchen Systemen zu denken.
Nach nur 3 Monaten gab es dann den, da noch etwas wackeligen, Prototypen eines kochenden Roboters, der aber immerhin bereits essbare Penne al-Arabiata zubereiten konnte. Und noch ein halbes Jahr später wagte man sich schon an ein Experiment namens Geisterküche.
Nach 9 Monaten haben wir uns schon entschieden, selber eine Ghost Kitchen mit diesem Roboter zu eröffnen, wo kein Mensch wusste, dass der Roboter kocht. Also wir haben bei Lieferando eine virtuelle Marke online geschaltet, die halt dann, wo wir Essen ausgeliefert haben. Und wir wollten halt das als Testcase nutzen, weil unsere Ingenieure dadurch auch gezwungen wurden, wirklich Gastronomie zu erleben und zu durchleben. Ja. Auf der anderen Seite war es dann auch so, dass die Leute, die beispielsweise das Soßenfördersystem entwickelt haben, selber am Sonntagabend um 22 Uhr dort standen und dann halt verstanden haben, so, oh, was habe ich denn da gerade entwickelt? Das ist ja gar nicht reinigbar. Ich stehe hier jedes Mal bis 1 Uhr morgens. Und so haben wir dann über dieses Jahr hinweg geschafft, das System signifikant voranzutreiben, weil wir halt immer dieses direkte Real-World-Feedback hatten.
Anfang des Jahres kann die inzwischen edelstahlglänzende Roboterküche über 80 Gerichte zubereiten. Die Palette reicht von Ramen und Curry über Risotto und Minestrone bis zu Spätzle und Königsberger Klopsen. Die Maschine ist inzwischen in der Lage, Gerichte zuzubereiten, die aus unterschiedlichen Zutaten mit verschiedenen Garzeiten bestehen und sie sogar anzurichten, also Beilagen und Hauptbestandteil auf dem Teller sinnvoll und ästhetisch zu positionieren, wozu sie natürlich programmiert werden muss. Und so hat Goodbite sozusagen einen Chief Cooking Officer als Leitungsmitglied installiert, einen Koch, der früher im Hamburger Szene-Restaurant Bullerei bei TV-Koch Tim Melzer war.
Nicht aus der Robotik und auch kein Koch ist dagegen Christian Hamerle, der sich aber ebenso mit der Zukunft von Küche und Gastronomie beschäftigt. Er kommt aus einer steirischen Gasthausfamilie und hat von der Pike auf gelernt, Gäste zu bewirten. Nach Stationen bei Sarah Wiener, der Markthalle 9 und Cookies Data Kitchen leitet er inzwischen das Innovationslabor der Firma Dussmann, einem der großen deutschen Gemeinschaftsverpfleger, wo er neue Ideen der Essensherstellung und des Essensangebots in die Kantinen bringen soll. Es geht um die Umstellung hin zu nachhaltiger und klimaneutraler Ernährung und Produktion, Erhöhung des pflanzlichen Anteils und Abfallvermeidung. Hamerle hat das Große und Ganze im Blick und muss mal eben die Welt retten.
Es gibt Statistiken, die sagen, wir haben noch 30 Ernten Zeit. Wenn wir so weiterwirtschaften am Acker und am Teller und in der Wertschöpfungskette, dann sind die Böden, die Biodiversität, die Möglichkeiten des Erntens am Anschlag. Wir sind derzeit in Europa bei 70% der Agrarkulturflächen, die wir allein für Tierfuttermittel gebrauchen. Das heißt, das System insgesamt, da sind wir vor 20, 30 Jahren falsch abgebogen, glaube ich. Und deswegen ist das Thema der Ernährungswende in diesem Jahrzehnt so wichtig. Durch Zufall sind wir da drauf gekommen, dass es sich anbietet, sprichwörtlich anbietet, zu sagen, wollen Sie die Currywurst normal oder wie früher? Und unter normal verstehen wir eine pflanzliche Alternative. Und so ist es, ich sage mal, eine sanfte Revolution am Teller durch Vielfalt.
Auch bei Dussmann experimentiert man seit geraumer Zeit intensiv mit technischen und digitalen Hilfsmitteln. Eine Ernährungswende ohne Verlust von Qualität, Nachhaltigkeit und Frische einzuleiten, aber vor allem für die Gäste bezahlbar zu halten, dazu wäre der Einsatz von Robotern und ihren Geschwistern für Hamerle absolut sinnvoll.
Wie sich diese Themen weiterentwickeln, da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen dran. Wir holen uns die Hilfskräfte über das Thema Robotik, glaube ich, nach und nach in Küchen unterschiedlicher Größen. Das Culinary Mastermind, denjenigen, der die Rezepturen erfindet, der das gewisse Etwas in den Geschmack mit hineinbringt, den werden wir durch künstliche Intelligenz zwar ersetzen können, aber ganz bestimmt nicht wollen. Und durch künstliche Intelligenz ersetzen ist ja auch immer nur so gut, die KI, wie ihr die Daten, mit der man sie füttert. Also insofern, glaube ich, ist der klassische Koch in Zukunft für mich das Berufsbild eines Projektmanagers, der wie ein Dirigentenorchester aus Technologie, aus Ökotrophologie, also aus personalisierter Ernährung, aus einer Art Bestellwesen und einem Interagieren mit seinen IT-Kollegen, mit seinen Service-Kollegen.
Kevin Deutmark von den Kochrobotern sieht das ganz ähnlich. Er drückt es etwas anders aus, eben von der Technologie kommend.
Was wir halt sehen mit unserem System, und das sollte dann in 10 Jahren, wenn eine große Marktdurchdringung stattgefunden hat, wirklich so sein, dass die kreative Arbeit wirklich losgelöst wird von diesem Produzierenden. Ja, das ist ja eine der wenigen Industrien, die Gastronomie, wo die kreativen Leute gleichzeitig die sind, die dann auch regelmäßig produzieren. Und durch dieses System schafft man auf einmal, dass es kulinarische Ideengeber gibt, die Kollektionen entwickeln und danach halt nicht vor Ort irgendwie immer sein müssen, um das umzusetzen, sondern dass dann halt das Gerät das übernimmt. Und wenn wir über 10 Jahre sprechen, sollte das definitiv schon in einem signifikanten Maßstab passieren.
Es deutet also manches darauf hin, dass die Zukunft der Gastronomie tatsächlich schon bald Wirklichkeit werden könnte und wir wie in einer alten Science-Fiction-Serie mit einem Fingerschnipsen von Robotern nach unseren Wünschen bekocht werden. Und das komplett nachhaltig und völlig ohne Klimaschäden zu verursachen und so gesund, dass eine Rente mit 80 möglich wird. Aber kann das denn dann wirklich schon alles sein?
Küche ohne Koch. Die ewige Wiederkehr des Automatenrestaurants. Ein Feature von Frank Riede und Robert Sollich. Es sprachen Monika Oschek, Frank Riede und Ulrich Lipka. Ton Jan Fraune. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur 2024.